Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller und einer Ausgabe, die sich einen ganz schön großen Brocken vornimmt, und zwar das Verhältnis von Vernunft und Demokratie. Hier im Studio von Sein und Streit, dem Philosophiemagazin im Deutschlandfunk Kultur, darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen drei philosophische Geister und Zeitdiagnostikerinnen. Eva von Redeker, Sozialphilosophin an der HU Berlin, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Arndt Pollmann, Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Und last but not least, meine Kollegin und ebenfalls Philosophin Catherine Newmark. Herzlich willkommen.
Hallo.
Zuwenden wollen wir uns jetzt dem problematisch gewordenen Verhältnis von Demokratie und Vernunft. Das klingt jetzt erstmal sehr groß und abstrakt, deshalb einfach mal ein paar Beispiele aus diesen Tagen. Das Erstarken antidemokratischer Kräfte überall in der westlichen Welt, Trumps Mauerbaupläne, der Brexit, die teilweise Abkehr vom Multilateralismus in Deutschland, auch die von der AfD propagierte Wende in der Erinnerungspolitik. Das sind alles Entwicklungen, die ein Teil der Bevölkerung für unvernünftig hält, wohingegen ein anderer Teil damit Sicherheit, Selbstbestimmung und Freiheit verbindet. Jetzt könnte man ja sagen, na klar, das war schon immer so in der Politik. Wir haben halt widerstreitende Positionen, die sich jeweils für überlegen halten. Und am Ende setzt sich hoffentlich die überzeugendste durch. Aber genau dieses Vertrauen in die Überzeugungskraft guter Argumente, dieses Vertrauen ist heute massiv erschüttert. Wie erklären Sie sich diese Wende? Gab es eine Wende, Eva von Redeker?
Ich glaube nicht, dass man zu einer guten Diagnose kommt, wenn man denkt, dass erst jetzt etwas ganz Neues anfängt. Und ich glaube, dass es aber stimmt, so wie Sie gesagt haben, dass wir im Moment verstärkt Artikulationen von Unvernunft antreffen. Und ich würde die aber gerne als was beschreiben, was seinerseits bereits auf unvernünftige Zustände antwortet. Also ich glaube nicht, dass wir eine gut funktionierende, widerspruchsfreie, vernünftige Ordnung hatten, die jetzt plötzlich von ein paar abseitigen, radikalisierten Geistern aufgekündigt wird, sondern dass bestimmte latente Spannungen gerade aufbrechen, zu brodeln beginnen und wir eine offenere Situation hatten, als wir sie lange Zeit kannten. Auch eine beängstigendere.
Und doch wird man, glaube ich, die Diagnose festhalten müssen, dass viele Denkerinnen und Denker der Demokratie lange Zeit überzeugt gewesen sind oder zumindest gehofft haben, dass sich im Rahmen der Demokratie so eine Art Schwarmvernunft oder Schwarmintelligenz durchsetzen würde, so als sei das demokratische Projekt, wenn man so will, ein großer Wikipedia-Artikel im Sinne von je mehr mitreden, umso besser die Ergebnisse oder umso näher sind wir am Ende an der Wahrheit dran. Das ist ja der Grundgedanke, den John Stuart Mill dem Liberalismus und seiner demokratischen Verteidigung der Meinungsfreiheit zugrunde gelegt hat, dass die Meinungsfreiheit deshalb wichtig ist, weil sie uns am ehesten sozusagen die Wahrheit des öffentlichen Diskurses in the long run verspricht. Und womit wir es jetzt zu tun haben, ist eigentlich eine ungeheure Enttäuschung. Wir stellen fest, je mehr mitreden, je mehr also gewissermaßen auch über die sozialen Medien von ihrem demokratischen Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen, umso mehr Unverständnis haben wir eigentlich, umso mehr Aggression, Wut, Hass. Und damit müssen wir, glaube ich, jetzt erst einmal zurande kommen.
Catherine Newmark, was meinen Sie, warum hat sich dieses Versprechen, das die westlichen Demokratien gesetzt haben, in das Potenzial, in das aufklärerische Potenzial der Meinungsfreiheit, warum scheint es im Moment verraten?
Naja, also ich würde ja zumindest auch sagen, dass diese Vorstellung, dass Demokratien in irgendeiner Weise große Diskursmaschinerien sind, in denen deliberativ das beste Argument, der zwanglose Zwang der besseren Argumentation sozusagen siegt, das war ja auch immer schon ein regulatives Ideal, das war nie eine Realität. Und also anthropologisch gesehen ist der Mensch, auch wenn die Philosophen ihn gerne als rationales Tier bezeichnen, kein besonders rationales Tier. Ich glaube, darauf können sich alle einigen. Natürlich ist die Philosophie da immer ein bisschen biased, weil sie selber so gerne über Vernunft nachdenkt und so gerne Argumente austauscht. Also hat man sozusagen zumindest in der Theorie immer diesen Punkt gehabt, dass man gesagt hat, es geht aber um den Austausch vernünftiger Argumente. Faktisch ist es natürlich so, dass das der Realität bis zu einem gewissen Grad nie entsprach. Und es gibt natürlich auch eine historische Entwicklung. Man hat das Emotionalisierte von größeren Mengen von Menschen lange als Gefahr gesehen. Das hat man zumindest nach den großen totalitären Verführungen der Mitte des Jahrhunderts dann auch sehr gescheut, diese Form der emotionalisierten Teilhabe. Man hat sehr auf Rationalität gesetzt. Man hat in der politischen Theorie, in der Philosophie nach 1945 absolut nur noch über vernünftige Argumente und Diskussionen nachgedacht und nicht mehr über Emotionen.
Bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Punkt, Eva van Redeker, denn dann stellt sich ja auch die Frage, konnte irgendwann mal mehr Verlass sein auf überzeugendere Argumente? Oder aber ist das eigentlich eine Erzählung, die noch nie so ganz gegolten hat und das, was sich eigentlich immer durchgesetzt hat, waren eher Erwartungen, die geknüpft waren an bestimmte politische Kräfte, politische Parteien, die jetzt eben nicht mehr tragen, siehe SPD zum Beispiel.
Das mit der historischen Perspektive interessiert mich, weil ich mich ja auch viel mit der Französischen Revolution auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, es ist wirklich entscheidend, wo wir eigentlich die Vernunft lokalisieren. Und ich glaube, wenn wir sagen, die Menschen sind so halbvernünftige Wesen, das fand ich irgendwie gerade eine schöne Formulierung, und je mehr miteinander reden, desto mehr Gewirr entsteht, dann sind wir, glaube ich, auf einer falschen Fährte darüber, wie demokratische Aushandlungsprozesse passieren. Und ich glaube, wir sollten nicht an dem Punkt schon, das so habe ich auch Frau Newmark eben verstanden, schon anfangen, an denen zu zweifeln, wo nicht alle Argumente gehört werden. Sondern wenn wir Vernunft in der Geschichte am Werk sehen oder denken, ein Problem wurde auf vernünftige Weise gelöst, dann ist das oft aus einer sehr viel größeren Distanz betrachtet. Zum Beispiel könnte man sagen, dass jetzt im Nachhinein die Französische Revolution vernünftig erscheint, weil sich in ihr, also wie Sie gerade sagten, der Anspruch durchgesetzt hat, dass der Wille von jedem Einzelnen zählt und dass alle gleich frei sind. Das ist zum Beispiel etwas, worauf wir uns vielleicht einigen könnten, dass das vernünftig ist. Wenn man aber guckt, wie sich das durchgesetzt hat, dann natürlich nicht durch bessere Argumente, nicht nur. Wenn es keine Argumente dafür gegeben hätte, hätte es sich auch wahrscheinlich nicht durchsetzen und verfestigen können. Aber dafür, dass sozusagen dieser historische Umschlag gelungen ist, waren also entwürdigende pornografische Karikaturen von Marie Antoinette wahrscheinlich viel ausschlaggebender als Argumente. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sozusagen nicht zu früh unruhig wird, sondern guckt, in was für Entwicklungen oder Tendenzen befinden wir uns gerade.
Mir scheint es auch im Alltag vielleicht auch zwei Begriffe von demokratischer Vernunft oder vielleicht zwei Begriffe von Demokratie kursieren, die wir nochmal auseinanderhalten müssen. Das eine ist die Vorstellung, dass Demokratie letztlich so eine Art groß angelegter Interessenausgleich ist und am Schluss gewissermaßen per Mehrheitsentscheid 51 über 49% der Bevölkerung entscheiden. Und die andere, doch stärker dann mit so Autoren wie Habermas oder John Rawls verknüpft, die Idee von Demokratie, besagt, dass wir einfach so lange gemeinsam uns verständigen und kommunizieren, bis wir uns einig sind und auch wenn das lange dauern mag. Und man kann ja auch historisch zeigen, dass die Einführung der Mehrheitsregel im Grunde auch schon eine erste Konzession ist an eine gesellschaftliche Realität, die nicht länger nach dem Vorbild antiker Stadtstaaten organisiert werden kann, in dem sozusagen die Diskurse bis zum Erbrechen gewissermaßen durchgeführt werden, bis man sich einig ist. Und ich glaube, dass in dieser Vermengung dieser zwei Demokratievorstellungen auch ein Problem liegt, was derzeit für ungeheuer viel Frust sorgt. Also wenn man sich an Habermas Unterscheidung von zwei Formen von Kommunikation orientiert, dann kann man feststellen, dass manche Menschen miteinander reden, um sich zu verständigen, ja, um herauszufinden, was Sache ist oder sich zu einigen, wo wir hinwollen, was wir wollen, ja. Das nennt Habermas die verständigungsorientierte Kommunikation und andere kommunizieren strategisch. Dann geht es nicht um Verständigung, sondern es geht darum, die eigene Meinung durchzuboxen, andere zu manipulieren, Mehrheiten sich zu beschaffen, andere mundtot zu machen oder gar ganz aus dem Diskurs zu exkludieren. Und ich glaube, ein großer Teil des Frustes, mit dem wir es zurzeit zu tun haben, sozusagen liegt darin begründet, dass viele Menschen einfach das Gefühl nicht loswerden, dass ständig nur noch wir überall im Modus der strategischen Kommunikation sind. Dass es gar nicht mehr so um Sachthemen geht, sondern vielleicht eher auf so einer metadiskursiven Ebene darum, wie zu reden sei und wer sich gerade wieder irgendeiner diskursiven Verfehlung schuldig gemacht hat oder falsch getwittert oder sowas. Und das ist letztlich dann ein öffentliches Diskurs zunehmend nur noch über diskursive Manieren und der macht wirklich überhaupt gar keinen Spaß.
Um noch mal ganz kurz etwas aufzunehmen, was Eva van Redeker vorher gesagt hat. Sie hat ungefähr gesagt, naja, früher, wenn wir rückblicken auf die Französische Revolution, da haben sich viele vielleicht aus nicht so guten Gründen für eine rückblickend gute Sache eingesetzt. Heute scheint, und deswegen, und das sorgt, glaube ich, auch für viel Sorge und Frust, das ein bisschen umgekehrt. Heute könnte man vielleicht sagen, naja, heute haben vielleicht viele Leute gute Gründe, aber sie setzen sie eventuell für die falsche Sache ein. Trifft diese Perspektive zu und haben wir, wenn das so ist, dann nicht vielleicht doch ein Problem mit so etwas wie Vernunft und Demokratie?
Und Sie meinen jetzt mit falscher Sache sozusagen eine politische Richtung, die nicht mehrheitsfähig ist?
Ja, also ich dachte jetzt gerade an das Erstarken rechter Parteien, die so etwas propagieren wie der Rückkehr zum Nationalismus zum Beispiel in einer Zeit, in der nationalistische Politik wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Lösung ist für die Lösung multilateraler Probleme.
Also sozusagen diese Unterscheidung zwischen der Diagnose und den Lösungsvorschlägen, das ist ja etwas, was uns immer sehr beschäftigt. Mir ist noch vielleicht wichtig, auch bei dieser Diskussion zu sagen, das ist klar, wir müssen natürlich bei Argumenten immer sehen, natürlich ist ein Argument, hat nicht nur eine philosophische Form. Und das Beispiel von den pornografischen Darstellungen von Marie Antoinette, das fand ich jetzt sehr schlagend. Es gibt natürlich Argumente, die visuell sind, und es gibt auch sehr polemische Argumente. Aber ich glaube, was uns oft heutzutage verloren geht, und das ist, glaube ich, in dem politischen Diskurs ganz schwer wieder einzuführen, ist sozusagen diese Unterscheidung von Begründungen, sozusagen wohlbegründeten Argumenten. Also natürlich hat jedes Argument irgendeine Begründung, aber nicht alle sind gleichermaßen gut begründet und nicht jede Aussage ist gleichermaßen gut durchdacht. Und das würde, glaube ich, auch auf diese Diskrepanz zwischen sozusagen Analyse, wir haben hier ein Problem und Lösungsvorschlag, lassen Sie uns den Nationalstaat wieder zumachen, zutreffen. Es trifft aber auch, glaube ich, einen Punkt, der mir noch wichtig war, ist, wir haben ja auch eine andere Gatekeeper-Funktion als früher. Das muss man ja auch sagen, das, was Bernhard Pörksen den Übergang von einer Mediendemokratie in eine Empörungsdemokratie nennt, um das mal ein bisschen polemisch aufzufassen. Also tatsächlich, dass wir eben nicht mehr so das gepflegte Feuilleton mit konservativen Geistern, die aber einen gewissen Diskursstil vorleben haben, sondern tatsächlich eine in sozialen Netzwerken und auf dem Internet in sehr breiten, vielfältigen Formen sich äußernde Diskussion, die natürlich dann in gewisser Weise da nicht mehr ein regulatives Vorbild hat, wie zu argumentieren sei.
Wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, dass zu kurz gegriffene, viele sagen auch populistische Antworten auf gesellschaftliche Probleme heute mehr Zuspruch erfahren, als die meisten das noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten hätten. Jetzt sollten wir uns der Frage zuwenden, sollten wir diese neuen sozialen Bewegungen und politischen Kräfte, teils rechts, teils nicht rechts, einfach beim Wort nehmen oder aber sollten wir sie als Symptome eines noch tiefer liegenden Problems verstehen? Und auch in dieser Frage gehen die Einschätzungen interessanterweise ziemlich weit auseinander. Ich schmeiß einfach mal drei unterschiedliche Antworttendenzen in den Raum. Man könnte jetzt sagen, wir haben es in erster Linie mit einer Krise der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe zu tun. Oder aber wir haben es mit einer Krise der sozialen Verteilung vor allem zu tun. Oder manche andere sagen auch, es ist vor allem eine Krise der Bildung, mit der wir uns gerade beschäftigen. Was scheint Ihnen am überzeugendsten, plausibelsten, wichtigsten, Arndt Pollmann?
Ja, man spricht ja viel von der sogenannten Politikverdrossenheit des Volkes. Und mir scheint in den letzten Jahren sich ein Problem immer mehr aufzudrängen, dass man vielleicht die Volksverdrossenheit der Politik nennen könnte. Also das Volk scheint die Regierenden doch nachhaltig zu stören. Und so paart sich, glaube ich, in unseren Tagen eine gewisse Visions- und Utopielosigkeit, Gestaltungsunwilligkeit der Regierenden auf der einen Seite mit einer wachsenden Wirkungsohnmacht oder Wirkohnmacht der Regierten andererseits hin zu dem, was man vielleicht als Krise der repräsentativen Demokratie verstehen muss. Es wäre in dem Sinne weder eine Krise im engeren Sinne der Teilhabe oder der gerechten Verteilung, noch vielleicht eine Krise der Bildung, aber eine Krise des politischen Systems, an das wir uns jetzt so gewöhnt haben und von dem viele glauben, das sei das Nonplusultra, wenn es um Demokratie geht, nämlich Repräsentation, Bündelung von Interessen, nicht, durch Volksparteien. Das scheint sich irgendwie zu erledigen und aufzulösen. Aber es ist noch gar nicht so richtig klar, was an deren Stelle zu treten hätte, wenn man sich jetzt beispielsweise die Diskussion der letzten Tage um den Brexit anschaut. Das ist ja, wenn man so will, ein Ergebnis eines direktdemokratischen Aufbegehrens. Und man kann zugleich doch sagen, dass sich lange schon nicht mehr ein Demos so dermaßen blamiert hätte. Ja, wie das Großbritannien gerade tut. Wir wollen raus, wir wollen doch nicht so richtig raus, wir wollen mit der EU weiterverhandeln, aber nur bis zum 30.03. und so weiter. Es ist ja ein Hin und Her, was man, glaube ich, nicht anders beschreiben kann als eine Art direktdemokratische Pubertät, in die unsere Gesellschaften dieser Tage geraten und von der gar nicht so klar ist, was daraus wird. Ja.
Eva van Reneker, meinen Sie auch, es geht in Richtung Krise der politischen Teilhabe, Krise des politischen Systems?
Also ich glaube, um bei der Krise der Pubertät anzuknüpfen, wie bei tatsächlichen Krisen der Pubertät, hilft da nur mehr Freiheit und nicht weniger Freiheit. Und ich glaube, dass wir an dem, was Herr Pollmann eben die Krise der repräsentativen Demokratie nennt, vielleicht gar nicht so stark eine Krise der Demokratie auf dem allgemeinen Level, wie wir da gerade drüber sprechen, festmachen sollte. Also ich glaube, man könnte mit gutem Gewissen sagen, wir stecken in einer Krise der derzeitigen institutionellen Umsetzung bestimmter demokratischer Gedanken. Und die Lösung dieser Krise könnte gerade Demokratie sein. Und ich muss sagen, also weil wir hier ja über den Zusammenhang von Vernunft und Demokratie reden. Es klang jetzt immer so ein bisschen so, als würden wir sagen, Demokratie ist eine schöne Idee, aber irgendwie sind die Leute nicht vernünftig genug. Und ich glaube, wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die Unvernunft in Vernunft umwandeln kann, dann ist das Demokratie. Leute müssen da nicht vernünftig reingehen. Und also ich erzähle mal gerne die Geschichte. Ich weiß noch, als ich ganz jung war, angefangen habe zu studieren, das erste Mal in so einem Hausprojekt, also da bin ich eingezogen durch Zufall mehr, weil ich das Haus schön fand und die keine Interviews hätten, sonst hätten sie gleich gemerkt, dass ich da noch gar nicht politisiert genug war. Und in den ersten Plenar dachte ich, ich werde wahnsinnig, weil immer irgendjemand so was ganz Verrücktes gesagt hat. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir können doch hier nicht, oh Gott, jetzt reden wir ewig und jetzt sagt schon wieder so jemand was ganz Absurdes und wie soll man hier je zusammenkommen? Und nach habe ich gemerkt, so ist ja interessant, da ist das irgendwie mit meinen demokratischen Überzeugungen auch nicht so weit her. Und wenn man ein bisschen Geduld hat und abwartet und auch mitkämpft, dann setzen sich schon auch oft die vernünftigen Meinungen durch. Und vor allem scheint einem oft irgendwas als vernünftig, was einem anfangs als irr erschienen ist. Und es gab dann irgendwann so den Punkt, ab dem mir aufgefallen ist, dass ich das Gefühl hatte, wenn wir einen Beschluss gefasst haben, ohne dass vorher so ein etwas abseitiges Szenario durchgespielt war oder irgendwer quergeschlagen hat, dann hat sich das eigentlich gar nicht so gut angefühlt. Dann dachte ich, vielleicht ist das noch gar nicht solide, vielleicht fehlt da noch was. Insofern, in der Demokratie, in der Auseinandersetzung, und das ist einerseits ein Austausch an Argumenten, aber auch ein Austausch an Leidenschaften und ein Austausch an Erfahrungen und Perspektiven und sozusagen ein immer wieder Herstellen der Komplexität und Pluralität des Gemeinsamen, ist eigentlich Unvernunft eine sehr wichtige Zutat, um zu Vernunft zu kommen. Aber ich glaube, das passiert nicht einfach nur, indem man redet. Also mir macht das Spaß, ja, aber ich glaube, damit da was Gutes bei rauskommt, bei denen, die nicht Berufsredner sind, braucht man einen Gegenstand und es muss eine Sache zur Debatte stehen. Und ich glaube, der Brexit, ich finde, Pubertät trifft das ganz gut, da durften die halt einmal kurz was entscheiden. So wie du darfst einmal irgendwie, musst du nicht um 10 zu Hause sein und dann ist man halt total besoffen mit dem schlechtesten Alkohol und fährt irgendwie noch das Auto gegen den Baum. Also ich meine, letztlich finde ich es eigentlich ziemlich interessant, dass es schon mit dieser einen Entscheidung jetzt so ein gewisser Lernprozess eingesetzt hat und man das Gefühl hat, es könnte jetzt noch ein Referendum geben. Sie haben, jetzt wissen Sie so langsam zumindest überhaupt, worüber Sie abstimmen, aber ich glaube, in dem Referendum ging es erstmal nur darum, dass ganz viele Leute endlich mal das Gefühl haben wollten, überhaupt einen Unterschied zu machen. Und also wenn man eine funktionierende Demokratie haben will, dann braucht man, glaube ich, nicht nur diese Zwischenebene der Medien und der Zivilgesellschaft und der Bildung, sondern da braucht man auch konkrete demokratische Alltagserfahrungen. Und ich meine, so wie wir sozialisiert sind, ich meine, wir haben ja überhaupt sehr wenig demokratische Erfahrungen. Familien sind noch nicht demokratisch, viele Schulen sind es nicht. Und dann kommt, also da müssen wir vielleicht nochmal separat drüber reden, noch der ganze sich im Moment immer verschärfende Konkurrenzdruck der wirtschaftlichen Verwertbarkeit mit rein. Also auch das instrumentelle Kommunizieren lernt man natürlich, indem man instrumentell gezwungen ist, am Marktgeschehen teilzunehmen. Und insofern, also bin ich eigentlich immer wieder beglückt, dass es, wenn es mal Momente gibt, in denen man noch demokratisch miteinander interagieren kann. Und das sind auch Hoffnungsmomente.
Ja, ich würde mich diesem Plädoyer für das Direktdemokratische schon anschließen. Also wenn wir über eine Krise der repräsentativen Demokratie reden können, dann doch in dem Sinne, dass da zu wenig Demokratie eingeübt wird. Also in Deutschland gibt es ja diese Ideen, dass man auf kommunaler Ebene mehr sozusagen direktdemokratische Entscheidungen treffen könnte. Ich selber als Schweizerin kenne natürlich diese lange Eingewöhnung ins Direktdemokratische, die auf jeder Dorfversammlung beginnt, wo man also jeden Schulhof und jede Bauzone in der Dorfgemeinschaft entscheiden muss. Und das ist halt ein Eingewöhnen und das ist auch ein Eingewöhnen tatsächlich darin, dass die 51% die 49 nicht überrollen, sondern irgendwie deren Interessen auch noch im Blick haben. Es kann auch schieflaufen. Die Schweizer Demokratie hat ein paar Beispiele geliefert, die dann natürlich dem Internationalen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg vorgelegt werden müssen. Also Stichwort Minarettverbot. Direkte Demokratie ist auch nicht die Lösung von allem, aber tatsächlich eine Einübung. Und tatsächlich ist das europäische Modell, das, wie Hannah Arendt sagt, wir sind eben Kapitalisten und wir verfolgen unsere privaten wirtschaftlichen Interessen und delegieren das Politische an eine kleine politische Klasse. Dieses Modell, das hat seine Grenzen, wenn man dann so an einzelnen Stellen sagt, aber das Volk will die Grenzen schließen, aber das Volk will aus der EU. Also das geht nicht auf. Also entweder es braucht diese Einübung, nicht unbedingt in die Vernunft, aber in den Kompromiss. Es ist ja nicht die Vernunft, die da eingeübt wird, sondern es ist der Ausgleich. Die Tatsache, dass es nie perfekt ist.
Und dennoch, also ich würde das auch so verstanden wissen wollen, dass die Krise der repräsentativen Demokratie eher eine Krise der Repräsentation als eine Krise der Demokratie ist und dass dagegen nur die Demokratie hilft. Und trotzdem kann man sagen, optimistisch betrachtet befinden wir uns da inmitten eines gesamtgesellschaftlichen Reifungsprozesses, dessen Ausgang, gelinde gesagt, ungewiss ist. Und wie bei jeder ordentlichen Pubertät schlagen diejenigen, die sich mittendrin befinden, auch mal über die Stränge und bauen auch richtig Mist. Ne? Und damit werden wir rechnen müssen. Ne?
Und dann diese eine Sache wollte ich noch ergänzen, weil Eva von Redeker so schön sagte, also nur reden hilft nicht, es muss auch um einen Gegenstand gehen. Also es ist natürlich schon trotzdem auch immer wieder eine Frage des Medialen. Also ob wir eben mit unseren medialen Gefäßen, unseren Foren, auf denen wir eben direkt demokratisch diskutieren, auf dem Twitter-Shitstorm und so weiter, ob wir da wirklich an den Punkt kommen, wo wir uns überhaupt eingewöhnen in Form des Kompromisses oder der Konkordanz oder ob das eben gerade mediale Gefäße sind, die dafür denkbar ungeeignet sind. Und wenn das der Fall wäre, dann bräuchte es hier doch nachhaltig viel strategische, kreative Energie, bessere Gefäße der Kommunikation herzustellen.
Das haben wir also schon gesagt, es ist vor allem eine Frage der Repräsentanz, also eine Frage der Einrichtung von Demokratie. Wir haben gehört, drei flammende Plädoyers für mehr Direktdemokratie. Jetzt gerade noch der Punkt, das ist natürlich auch insofern eine Frage der Form, als die Medien unterschiedlich gute Formate für Verständigung und Kommunikation bieten. Ich möchte noch einen dritten Punkt in die Runde werfen. Und zwar, ist es nicht vielleicht auch eine Frage des Vorstellbaren? Denn mir drängt sich öfter der Verdacht auf, dass viele dieser vielleicht zu einfachen Antworten durchaus Problemlösungsversuche sind, allerdings Problemlösungsversuche, die sich eben am Realistischen orientieren. Und es scheint eben heute vielleicht realistischer, machbarer, auf politischen Egoismus zu setzen, statt auf Solidarität. Also konkret zum Beispiel, es scheint realistischer, die Grenzen zu schließen, als eine nachhaltigere Handels-, Migrations- und Klimapolitik zu entwickeln und dann auch tatsächlich durchzusetzen. Und so betrachtet haben wir es vielleicht nicht in erster Linie mit einer Krise des vernünftigen Willens und Wollens zu tun, sondern vielleicht auch mit einer Krise des konkret Vorstellbaren, des für machbar Gehaltenen. Was sagen Sie zu dieser These?
Ich meine, das Orakel von Hamburg, Helmut Schmidt, hat ja mal gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Und wir haben ja jetzt eine lange Zeit der völligen Visions- und Konzeptionslosigkeit mit der Kanzlerin Angela Merkel hierzulande hinter uns. Und da kann einen schon der Verdacht beschleichen, dass es eine Krise des für möglich Gehaltenen und so weiter gibt. Aber wenn ich mich so umhöre und frage, wie sich Menschen so ihr Leben wünschen, dann ist das voll von Dingen, die faktisch schwer möglich, aber wohl denkmöglich erscheinen. Und mir scheint tatsächlich die Krise eher eine der Gestaltungsunwilligkeit der Politik zu sein. Und insofern würde ich sagen, wer keine Vision hat, sollte mal zum Arzt gehen.
Aber ich würde da doch vielleicht ganz kurz dazwischen, also das ist so eine ganz gängige Kritik, also Visionslosigkeit, Gestaltungslosigkeit der Politik. Aber wenn wir das ernst nehmen mit der direkten Demokratie, dann sind wir in einer Politik der sehr, sehr kleinen Schritte, weil der Kompromiss, der ist nie, jetzt ändern wir mal die globale Weltordnung und öffnen alle Grenzen. Das ist nie der Kompromissvorschlag. Also da muss man sich schon entscheiden, wo man will. Also zumindest ich aus dieser Perspektive einer direktdemokratischen Sozialisierung würde sagen, mit direktdemokratischen Prozessen kommt man nur in sehr kleinen Schritten voran. Und dieses Visionen haben, dieses, es gibt ja sehr viele Studien, die relativ überzeugend argumentieren, es wäre eigentlich an der Zeit, alle Grenzen zu öffnen. Man würde damit alle möglichen Probleme beheben, die wir jetzt haben mit diesen geschlossenen Grenzen und diesen wahnsinnigen Unrechtssachen, die an Grenzen passieren, weil die Migration dann viel kleiner würde, wenn sie sozusagen legale Wege hätte. Das ist aber politisch absolut nicht durchsetzbar. Da gibt es kein Kompromissgefäß, wo man so etwas, was eine große Vision wäre, die viele Probleme auf einen Schlag lösen würde, die man durchsetzen könnte.
Aber ich denke, dass das Haben von Visionen und das Plädoyer für eine Politik der kleinen Schritte sich nicht notwendig ausschließen. Denn auch wenn man kleine Schritte macht, muss man wissen, wo es hingehen soll. Und dazu braucht man längerfristige Pläne. Und nur dafür steht jetzt zunächst einmal der Begriff von Vision. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt neue Utopien oder so etwas. Wobei ich die Grenzöffnung tatsächlich für eine Art von Utopie halte.
Eine realistische Utopie, sagen manche.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich glaube auch für das Trippeln der politischen Reformprozesse braucht man eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Und daran mangelt es schon.
Eva von Redeker, was sagen Sie?
Naja, als jemand, der sich für Revolution interessiert, bin ich trotzdem den kleinen Schritten gar nicht abhold. Aber ich glaube, die Frage ist, was eigentlich die Materie ist, über die dann Kompromisse geschlossen werden. Und solange bestimmte Bereiche, also zum Beispiel das Institutionengefüge, in dem wir uns befinden, und die ganze Organisation der Ökonomie, solange die überhaupt nicht Gegenstand demokratischer Gestaltung sind, ist sozusagen egal, es ist dann einfach immer noch nur ein sehr partieller Weg, der beschritten würde. Und ich glaube schon, dass es gerade auf lokaler Ebene und gerade wenn Leute konkrete Gegenüber vor Augen haben, manchmal eine irrsinnig große Bereitschaft gibt, plötzlich Strukturen grundlegend zu ändern, um Bedürfnissen gerecht zu werden. Also wenn man sowas sagt wie, sagen wir mal, der Migration. Also wenn ich sehe, was da in kleinen Dörfern, die ich zum Teil als sehr konservativ kenne, plötzlich für was da für Arbeit geleistet wurde und wie viele Leute plötzlich alle dafür waren, dass die ganzen Verwandten auch noch kommen dürfen und weil sie sozusagen täglich in der Materie waren und nicht irgendwie zu Hause saßen und sich gefragt haben, wen will ich hier auf der Straße treffen und wer nicht und kann unsere Politik überhaupt was kontrollieren. Und ich muss sagen, Grenzschließung realistischer, also es ist natürlich auch überhaupt nicht realistisch. Also die Grenzen lassen sich gar nicht mehr schließen und die gerechte Klimapolitik ist im Moment in den institutionellen Rahmenbedingungen, die wir haben, schwer umsetzbar. Aber dass das dann dazu führt, dass wir in viel größeren Schritten, also völlig unvorhergesehenen sozusagen Änderungen, Transformationen und auch Zusammenbrüche erleben werden, schlägt sich auch schon in der Vorstellungskraft vieler Leute nieder. Und ich, also zum Beispiel, ich finde jetzt gerade diese Schulstreiks am Freitag, das sind ja alles Rufe danach, dass man viel größere Teile der Lebensform neu zur Debatte stellt und sich fragt, wie wollen wir da leben und wie können wir die Probleme lösen. Und ich glaube auch, es ist sozusagen weniger wichtig, aber so hatte Herr Pollmer das ja auch nicht gemeint, eine große Vision oder Utopie zu haben, sondern überhaupt mal das Ausmaß der Probleme, mit denen wir zu tun haben, in den Blick zu kriegen. Und demokratische Verfahren, die das erlauben, würden, glaube ich, auch viel Vernunft hervorrufen oder verlocken.
Wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, dass viele zu kurz gegriffene, viele sagen auch populistische Antworten, mehr Zuspruch erfahren. Wir haben darüber diskutiert, wie man das möglicherweise erklären könnte. Wir haben auch schon hier gehört, dass mehr Direktdemokratie vielleicht Teil der Lösung sein könnte. Wir wollen jetzt aber doch noch mal die Frage in den Raum stellen, wo eigentlich das Problem liegt mit den zu einfachen Antworten. Fangen wir mal bei der Beobachtung an. Egal, ob es jetzt um die Leugnung des Klimawandels geht oder um die prinzipielle Verteufelung von Einwanderung oder der sogenannten Lügenpresse, es scheint immer auch Leute zu geben, die genau wissen, dass die Fakten gegen sie sprechen und die trotzdem auf ihrem Standpunkt beharren. Nach dem Motto, ist mir egal, ich bin einfach nicht motiviert, meine Sichtweise, mein Verhalten in Frage zu stellen. Und keine Demokratie kennt ein Recht auf Einsicht. Ist es nicht also andersrum, ein gutes Recht, starrsinnig zu sein?
Ja, es gibt ein Recht auf Irrationalität oder auch Starrsinnigkeit oder Dummheit, allerdings ist nur im Privaten gewissermaßen, solange man damit jemand anderem schadet. Und sicherlich ist das der Punkt, über den wir dann sehr häufig sprechen, wenn wir beispielsweise populistische Positionen oder die, die populistische Positionen vertreten, kritisieren oder auch verteufeln. Vielleicht ein Wort zu dieser, vielleicht zu der Gretchenfrage, wie du es mit dem Populismus hältst. Ich glaube, wenn man den Populismus richtig versteht, ich mache da vielleicht gleich einen Vorschlag zu, dann wird man erstens feststellen, dass es natürlich nicht nur Rechten Populismus gibt und zweitens, dass Populismus auch nicht per se irrational oder negativ sein muss. Ich meine, wodurch zeichnen sich populistische Positionen aus? Ich sage, die bestehen meistens sozusagen aus drei Grundannahmen. Die erste besagt, also die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, sind gar nicht so komplex, wie man uns immer weismachen will. Zweitens, weil die Probleme nicht so komplex sind, wie man uns weismachen will, sind die Lösungen auch viel einfacher, als viele denken. Und drittens, es sind die Eliten, die uns weismachen wollen, dass die Probleme total kompliziert sind, ja, weil sie ihre Macht nicht einbüßen und die Bearbeitung dieser Probleme sozusagen uns abnehmen wollen. Und wenn man das so versteht, dann ist erstens klar, das gibt es natürlich auch von links. Das, was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass dieser Populismus durchaus ein Heilmittel sein kann mit Blick auf eine Regierungspolitik, die sich dem Prinzip TINA, also There is no alternative, verschrieben hat und uns ständig weismachen will, dass die normative Kraft des Faktischen etwas ist, dem wir uns zu beugen haben. Und populistische Positionen brechen das immer auch ein wenig auf. Vielleicht nur so ein Beispiel zu nennen für eine populistische Position. Der Berliner Flughafen. Der kostet jeden Monat, den er nicht fertig wird, etwa 10 bis 20 Millionen Euro. Die Schätzungen gehen da auseinander. Noch nicht mal dazu gibt es verlässliche Zahlen. Was könnte man mit diesem Geld alles machen? Mit diesem Geld könnte man zum Beispiel den Berliner Nahverkehr sanieren, der derzeit zusammenbricht. Für alle, die hier in Berlin leben, die wissen, wovon ich rede. Man könnte damit Schulen sanieren, Kitas sanieren, deren Toiletten so ekelhaft sind, dass sich Kinder den ganzen Tag nicht trauen, auf die Toilette zu gehen und so weiter. Ist das eine populistische Position? Ja. Ist sie falsch? Nein. Falsch ist nicht sozusagen der Hinweis auf die vollkommene Irrationalität der Umstände, sondern die Umstände selbst sind vollkommen irrational. Und insofern muss man, glaube ich, auch bei populistischen Positionen nochmal genau hingucken. Populistische Positionen können auch irrational sein, wenn sie falsch sind. Aber solange sie selbst nicht falsch sind, sind sie meines Erachtens nicht per se irrational.
Ja, also beim Populismus, was mir das zentrale Problem zu sein scheint, ist eine Demokratietheorie, die so falsch ist, weil sie quasi einfach das Volk so als Einheit, die aber sozusagen die institutionellen Dazwischenschritte irgendwie nicht mitdenkt und auch nicht die Konsensbildung denkt, sondern dass sie im Absoluten immer denkt. Ich glaube, natürlich als Instrument der Kritik, also das passiert einem immer wieder, dass man eine populistische Position hat und denkt, naja, also irgendeinen Punkt haben die ja schon, es läuft irgendwas schief. Und von dem her könnte man vielleicht auch in gewisser Weise nochmal über Krise von Autorität nachdenken, weil der Populismus ja in gewisser Weise auch eine Antwort ist auf diese Krise der Autorität. Also es ist ja nicht ein Zufall, dass viele populistische Bewegungen sehr viel Attraktion haben zu autoritären Inszenierungen von Führungsfiguren und sozusagen also in Frage stellen, ob unsere repräsentative Demokratie mit ihrer Expertenautorität und ihren Vorstellungen eines Verfahrens, aus dem dann die Legitimierung dessen, was entschieden wurde von diesen populistisch verschrienen Eliten, dass die irgendwie autoritativ und abgesichert sei und wir uns da vertrauensvoll hingeben können, das stellen die ja in Frage. Und sie haben ja nicht Unrecht damit, dass es eine gewisse Krise oder zumindest ein Widerspruch zwischen Realität und Ideal dieser Expertenautorität der repräsentativen Demokratien gibt. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie natürlich ganz stark auf die Kränkung, also psychologisch gesehen, gehen, die jedem von uns widerfährt, dadurch, dass er kein Experte ist in Sachen Klimawandel oder in Sachen irgendwas. Also im demokratischen Ideal liegt eben auch, ich kann bei allem mitreden, und in der Realität liegt tatsächlich, dass ich bei fast nichts mitreden kann, weil ich mich auf fast nichts verstehe von der Komplexität der Welt. Und diesen Widerspruch, den scheinen ganz viele Leute, also ich würde mich da überhaupt nicht ausnehmen, ganz schwer aushalten zu können, dass man bei fast nichts wirklich sinnig mitreden kann. Da ist natürlich eine Simplifizierung, die von außen irgendwie irrational wirkt, irgendwie vielleicht willkommen, aber sie ist wahrscheinlich nicht hilfreich. Also man müsste vielleicht eher bei der Kränkung ansetzen.
Also ich teile die Beobachtung und ich frage mich aber, ob das nicht ein genügender Grund wäre, dann sehr viele Dinge abzuschaffen und anders zu organisieren. Weil, also natürlich gibt es Expertenwissen, was arbeitsteilig ist und wo nicht jeder alles haben kann. Aber in den Fragen, auf die es ankommt, also die die großen Richtungsangaben angeht, das ist ja kein Fachwissen, sondern wenn dieses Wissen, wie wir irgendwie generell gemeinsam leben wollen, aufgrund von welchen Prinzipien, wenn das so hochtrabend und kompliziert wäre, dass es unverständlich wäre, dann wäre es ja sowieso unmöglich, dass wir zusammenleben können. Also irgendeinen geteilten Grund gibt es immer, damit Gesellschaften auch nur minimal funktionieren. Und es wäre wirklich alle Hoffnung verloren, wenn man denkt, dass die Grundlagen unseres Zusammenlebens bereits so kompliziert sind, dass sie nicht mehr verhandelbar sind. Sozusagen dann kann man, glaube ich, jede Steuerungsfähigkeit abgeben. Und das ist ja auch ein Stück weit das Rezept des Liberalismus und Kapitalismus, dass man so tut, als ob bestimmte Bereiche sich von selbst regeln und denkt, da hilft zum Beispiel der Markt oder denkt, es gibt da irgendwie so ein ganz komplexes Gewebe an Institutionen und Verträgen, das wird es schon richten. Und auf einer bestimmten Ebene ist das gar nicht so anders wie ein regressives rechtes Programm, was denkt, bestimmte Sachen regelt einfach die Natur oder regelt einfach die Tradition, das wäre dann konservativ, oder regelt einfach die Autorität. Sondern ich glaube, also wenn wir überhaupt auf Demokratie bauen wollen, müssen wir immer wieder den Anspruch stellen, dass die Sachen auch verständlich gemacht werden. Und das kostet Zeit und ist anstrengend. Und in dem Prozess haben, glaube ich, aber trotzdem, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, haben natürlich die Einzelnen immer das Recht, sich irgendwelchen Einsichten zu verweigern. Ich glaube, sonst generiert sich ja auch gar keine Debatte. Und das Recht auf Starrsinn, würde ich sagen, gibt es sogar auch in der Öffentlichkeit. Es gibt nur nicht das Recht darauf, in seinem Starrsinn in Ruhe gelassen zu werden. Und ich habe das Gefühl, das wird ständig verwechselt im Moment, dass Leute sich immer schon so zensiert fühlen, wenn sie irgendwer anmotzt. Also als ob man nicht ständig motzt. Aber das heißt ja nicht, dass man gezwungen würde, seine Meinung zu ändern.
Nichts regelt sich also von alleine, ganz im Gegenteil müssen die Grundlagen unseres Zusammenlebens immer wieder neu diskutiert und aber auch gepflegt werden. Lassen Sie uns nochmal auf folgenden Gedanken eingehen, der da anschließt, denn mit dem Zusammenbruch der großen Volksparteien geht natürlich nicht nur deren weltanschauliche Bindekraft, sondern auch deren ethisch-moralische Bindekraft verloren. Und der französische Soziologe Didier Eribon, der hat zum Beispiel mit Blick auf den Umgang mit Rassismus innerhalb der alten französischen Arbeiterpartei das ganz gut aufgezeigt, dass die Volkspartei damals einen großen moralischen und ethischen Kitt auch geboten hat. Brauchen wir also langfristig, dass die Frage wieder große, aber eben neue Integrationskräfte, neue Volksparteien oder Bewegungen oder andere Institutionen, die nicht nur Zugehörigkeit vermitteln können, sondern eben auch moralisch integrieren?
Ich finde diesen Gedanken von Eribon sehr interessant oder diese Beobachtung, also wenn er sagt, ich habe mein Leben damit verbracht zu zeigen, dass die klassischen Arbeiterschichten eben natürlich auch rassistisch und auch homophob waren und jetzt werden sie plötzlich aus dem linken Bündnis ausgeschlossen, dadurch, dass man ihnen vorwirft, sie seien eben rassistisch und homophob. Und er verweist natürlich tatsächlich auf einen gewissen Wandel in so einer Art von Mentalität dessen, was eigentlich politische Vereinigungen sind. Und natürlich ist es, finde ich, erstmal begrüßenswert, wenn man Parteien nicht mehr als paternalistische Institutionen, die dem Volk schon erklären, was es zu denken habe, sieht, sondern eher als Interessensgemeinschaften oder auch nicht Parteien, auch einzelne politische Bündnisse, als der Ort, wo man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, also das wäre auch das Anliegen jeder Identitätspolitik, also nicht die Vorstellung, dass alle Frauen gleiche Interessen haben, aber dass gewisse Frauen in gewissen Dingen strategisch zusammenarbeiten können, das könnte man ja auch für wirtschaftliche Klassen und so weiter sagen. Also die Arbeiter klassischerweise haben nicht alle die gleichen Interessen, aber sie haben an dieser Punkt den gleichen Interessen und das könnte man vereinigen. Und dazu bedürfte es aber, glaube ich, tatsächlich einer in gewisser Weise entspannteren Haltung gegenüber der Differenz von Meinungen. Und das scheint mir ist doch gerade heutzutage der schwierigste Punkt geworden, dass wir nicht so entspannt sind gegenüber der Tatsache, dass jeder Einzelne von uns in gewisser Weise unterschiedliche moralische Motivationen hat. Also wir denken dann in gewisser Weise, obwohl wir dauernd über Identitätspolitik reden und über diese strategische Zusammenschlüsse, wir denken trotzdem wahnsinnig stark darüber nach, was Herrn Pollmann, glaube ich, auch sozusagen eine Stilistik des Denkens, eine Stilistik des Redens genannt hat, also wie wir über die Dinge reden, was der genaue Ausdruck ist. Und da müsste man so ein bisschen gröber wieder werden in dem, was man als vereinbare Interessen ansieht.
Vielleicht darf ich das noch mit einer kleinen Zusatzzeitdiagnose verbinden. Ich glaube nicht so sehr an die Möglichkeit neuer integrativer Großprojekte. Was daran liegt, dass die modernen oder spätmodernen Individuen zwar allesamt Interessenbündel sind, aber so verschieden, dass man sie nur noch schwer so bestimmten Parteienmilieus oder ähnlichem ohne weiteres eins zu eins zuordnen kann. Stattdessen, glaube ich, brauchen wir wieder eine stärkere Diskussion um die Vernünftigkeit bestimmter politischer Ziele. Also wir sprechen ja hier über die Vernunft und über die Frage, ob das Zeitalter der Vernunft vorbei ist. Es gibt ja seit jeher zwei verschiedene Vernunftbegriffe. Horkheimer hat in dem Zusammenhang mal von subjektiver und objektiver Vernunft gesprochen. Man kann Vernunft so verstehen als ein Instrument zur Kalkulation von Kosten-Nutzen-Erwägung in Bezug auf die jeweils subjektive Erreichung x-beliebiger Ziele. Das ist instrumentelle Vernunft oder subjektive Vernunft. Und bei der objektiven Vernunft geht es um einen Streit um die Vernünftigkeit der verfolgten Ziele. Beispielsweise um Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung, Emanzipation und so weiter. Und da gibt es schon ein Problem mit der Aufklärung, wenn ich das noch kurz anfügen darf. Eine Aufklärung, die eigentlich ursprünglich zwei verschiedene Denkprozesse in Gang gesetzt hat, die uns beide selbstverständlich erscheinen, die uns heute aber zunehmend ein wenig unverträglich anmuten. Also da ist zum einen, sagen Kants Sapere Aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, also das Plädoyer für einen autonomen Vernunftgebrauch, der uns in moralischer oder rechtlicher oder gesellschaftlicher Hinsicht zu mehr Rechtsstaat, zu mehr Demokratie, zu Menschenrechten und Menschenwürde und zu mehr Freiheit verhelfen würde. Und da ist zum anderen das, was man wissenschaftstheoretisch kritischen Rationalismus nennen kann oder Skeptizismus im Sinne von, hüten wir uns vor den Verkündern ewiger Wahrheiten. Stellen wir alles in Frage, nicht? Und dieser Skeptizismus, der auch ein aufgeklärter Skeptizismus ist, führt im Alltag zu enormen Verunsicherungen. Gibt es noch irgendwelche Wahrheiten, auf die wir uns eigentlich berufen können? Aber er führt auch im Projekt der Aufklärung selbst, und das ist ein Problem, was wir lösen müssen, dazu, dass diese beiden Teilprojekte miteinander unverträglich werden, weil man nicht beides zugleich haben kann. Also einen sozusagen strammen Skeptizismus in Bezug auf, auch meinetwegen, wenn es sowas gibt wie moralische Wahrheiten und zugleich ein selbstbewusstes Plädoyer für die Vorzugswürdigkeit von Demokratie, Menschenrechten, Menschenwürden, Freiheit und so weiter. Ich glaube, dass die Aufklärung da selbst in einen Widerspruch verstrickt ist, den es noch allererst aufzulösen gilt.
Eva von Redeker, wie lösen wir den am besten auf, diesen Widerspruch?
Indem wir die Verhältnisse ändern, die ihn uns als solchen darstellen oder die ihn erzwingen. Also ich glaube, diese Unübersetzbarkeit von individueller Moral in sozusagen politische Prozeduren, der ist nicht vom Individuum her aufzulösen. Also mit dem Eribon-Bezug haben wir einen wichtigen Punkt, der vorher zu kurz war, nochmal aufgebracht, nämlich ob man, gerade wenn man wie wir jetzt hier zum Teil mehr für direkte und populistische Demokratie plädiert, wie stark man den Minderheitenschutz und sowas wie die Unverbrüchlichkeit dessen, dass jeder seine Freiheit haben sollte und nicht nur die Mehrheit entscheiden, welche Lebensform überhaupt als zulässige Freiheit gilt. Und darauf sind Menschenrechte eine Antwort. Und die sind ja letztlich gleich ursprünglich mit unserer Demokratie. Unsere Demokratie ist als Erklärung der Menschenrechte in die Welt gekommen. Und ich glaube, dass wir die Moral und die Grundlagen des Zusammenlebens auf so einer abstrakten und prinzipiellen Ebene wie den Menschenrechten abgestellt haben. Das führt, glaube ich, zu einer Situation, in der Skeptizismus und alles in Frage stellen so eine Bedrohung ist. Und man denkt, oh Gott, dann ist am Ende gar nichts mehr übrig. Dann glaubt man nicht mal mehr an die Menschenrechte. Aber wenn man das mehr von unten, von den Lebensverhältnissen, der Lebensform, den alltäglichen Praktiken her aufrollt, dann denke ich, das ist totaler Quatsch. Die meisten Leute setzen, also da ist immer Moral übrig. Die Welt wäre schon längst komplett zusammengebrochen, wenn es nicht eine bestimmte Art der Zuwendung zu anderen, der Kooperation, der Fürsorge gebe. Und ich glaube, eine Art, die Verhältnisse, so wie sie im Moment sind, zu kritisieren, ist da anzufangen, wo sie uns das systematisch unmöglich machen.
Mehr grundrechtlich abgesicherte Demokratie führt zu mehr Aufklärung. Das auf jeden Fall die geteilte Hoffnung in dieser Runde. Ganz herzlichen Dank an Eva von Redeker, Catherine Newmark und Arndt Pollmann für dieses angeregte Gespräch über die Frage, ist das Zeitalter der Vernunft vorbei? Und für Sein und Streit verabschiedet sich jetzt Simone Miller. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.